Guten Tag, liebe Studentinnen und Studenten. Wir behandeln heute die dritte Vorlesung des Zentrums für Europäisches Recht an der Meeresuniversität Odessa. Die Vorlesung wird heute gehalten von Herrn Kollegen Thomas Schmidt, der sich mit den Grundzügen des Gesellschaftsrechts befasst, und zum anderen von mir über grundsätzliche Haftungsfragen im deutschen Recht. Sowohl für das deutsche Zivilrecht als auch für das deutsche Strafrecht kann im Grundsatz gesagt werden, dass eine Haftung ohne ein Verschulden regelmäßig ausgeschlossen sein soll. Daher kommt eine Haftung immer nur dann regelmäßig in Betracht, wenn ein Verschulden angenommen werden muss. Um einen Überblick über die Haftungsgrundlagen zu erhalten, müssen wir uns die Struktur des Zivilrechts und des Strafrechts näher betrachten. Im Zivilrecht folgt eine Haftungsgrundlage aus dem zwischen zwei Parteien geschlossenen Vertrag. Der Vertrag regelt grundsätzlich die wechselseitigen Leistungspflichten und definiert sozusagen, in welchem Rahmen die Parteien rechtsgeschäftlich miteinander umgehen. Den Begriff des Rechtsgeschäfts haben Sie ebenso kennengelernt wie den Begriff der Willenserklärung. Am Ende von Angebot und Annahme steht ein Vertrag. Aus der Verletzung der in diesem Vertrag geregelten Pflichten kann eine Haftung resultieren. Daneben kommt eine Haftung aus deliktischem Handeln im Zivilrecht ebenfalls in Betracht. Die deliktische Haftung setzt regelmäßig eine schuldhafte Verletzung einer durch ein Gesetz oder eine Verordnung auferlegten Pflicht zum Handeln oder Unterlassen voraus. Der Verstoß gegen die gesetzliche Pflicht, also nicht gegen eine Pflicht aus dem Vertrag, führt hier zur Grundlage der Haftung. Wir werden darauf später noch im Einzelnen eingehen. Darüber hinaus sieht das Zivilrecht eine Haftung aus Gefährdung vor. Die Gefährdungshaftung ist der vorhin schon benannte Ausnahmefall. Es gibt eine Reihe von Gesetzen, zum Beispiel das Produkthaftpflichtgesetz oder das Arzneimittelgesetz, dass eine Haftung nicht an einem schuldhaften Handeln, sondern an einem Inverkehrbringen von Sachen anknüpft. Wer also ein Produkt, zum Beispiel eine Waschmaschine, herstellt, muss damit rechnen, dass er Schadensersatz leisten muss, ohne dass die später defekte Waschmaschine schuldhaft mit einem Fehler versehen wurde. Daneben kommt auch eine öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme als sogenannter Störer in Betracht. Hier ist das Vorgehen einer Behörde oder administrativen Einheit gemeint, die ebenfalls ohne ein Verschulden vorauszusetzen Haftungstatbestände umsetzen kann. Schauen wir uns die Haftung aus Vertrag einmal näher an. Sie haben eine Reihe von Vertragstypen bereits kennengelernt. Wir wissen also, dass es unterschiedliche Verträge gibt. Lassen Sie mich beispielhaft den Kaufvertrag und den Werkvertrag benennen. In einem Kaufvertrag und in einem Werkvertrag werden beispielhaft vertragliche Pflichten geregelt. Kommt eine Partei dieses Vertrages dieser vertraglichen Pflicht schuldhaft nicht oder nur mangelhaft nach, haftet sie ihrem Vertragspartner gegenüber. Dieser kann bestimmen, in welcher Weise die Haftung in Anspruch genommen wird. Dies regelt sich im Einzelnen nach den konkret für den Vertragstypus vorgesehenen Bestimmungen. Es ist wichtig, dass zwischen vertraglichen Hauptpflichten und vertraglichen Nebenpflichten unterschieden wird. Zum Beispiel bei einem Kaufvertrag hat der Verkäufer die Hauptpflicht, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache sach- und rechtsmängelfrei zu verschaffen. Das regelt Paragraph 433 Absatz 1 BGB. Dagegen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. Das regelt Paragraph 433 Absatz 2 BGB. Eine Nebenpflicht des Verkäufers ist es zum Beispiel, den Kaufgegenstand bis zur Übergabe an den Käufer zu schützen, ihn also zum Beispiel ordnungsgemäß zu lagern. Dies ist eine Verpflichtung, die auch infolge der Durchführung des Vertrages entsteht, aber keine Hauptpflicht ist. Bei einem Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet. Der Besteller muss die vereinbarte Vergütung für die Herstellung des Werkes zahlen. Hauptpflichten des Vertrages sind also die Herstellung des versprochenen Werkes, zum Beispiel der Bau eines Zauns, und die Bezahlung dieser Arbeiten. Eine Nebenpflicht wäre es beispielsweise, die Mitarbeiter des Unternehmers gefahrlos die Zaunanlage errichten zu lassen. Der Besteller muss also beispielsweise darauf achten, dass bei der Aufstellung des Zauns die Arbeiten zum Beispiel nicht durch einen freilaufenden gefährlichen Hund beeinträchtigt werden. Die Hauptpflichten des Werkvertrages sind übrigens in Paragraph 631 BGB bestimmt. Beispielhaft soll hier auch noch auf das Arbeitsrecht eingegangen werden. Ein Dienstvertrag gemäß Paragraph 611 BGB, ein solcher ist der Arbeitsvertrag, sieht als Hauptpflicht des Arbeitnehmers vor, dass dieser seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt und dafür von dem Arbeitgeber Lohn erhält. Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist daher die zur Verfügungstellung der Arbeitskraft und Hauptpflicht des Arbeitgebers die Zahlung von Lohn bzw. Gehalt. Nebenpflichten werden im Arbeitsverhältnis natürlich auch begründet. Zum Beispiel muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber fürsorglich sein, also sich zum Beispiel auch darum kümmern, dass der Arbeitnehmer keine gefahrvollen Tätigkeiten ausübt. Der Arbeitgeber ist dem Arbeitnehmer gegenüber aber auch verkehrssicherungspflichtig. Der Arbeitsplatz darf an sich also nicht gefährlich sein. Zum Beispiel müssen europaweit die Bildschirme einer Computeranlage der entsprechenden europäischen Richtlinie entsprechen, um die Arbeitnehmer vor Schäden an ihrer Gesundheit zu schützen. Bei einer Verletzung von Pflichten aus dem Arbeitsvertrag kommt also ebenfalls eine Haftung in Betracht, die auch auf die Zahlung von Schadensersatz gerichtet sein kann. Wichtig ist es jedoch, zwischen den Beteiligten eines Vertragsverhältnisses zu unterscheiden. Wenn also im Beispiel unseres Zaunbaus dieser Zaun von einem Hersteller gefertigt wird und ein Montageunternehmen diesen Zaun dann bei dem Käufer aufstellt, sind mehrere Vertragsverhältnisse entstanden. Zum einen liegt ein Kaufvertrag zwischen dem Hersteller des Zauns und dem Montageunternehmen vor. Zum anderen gibt es einen Vertrag zwischen dem Montageunternehmen und dem letztendlichen Benutzer des Zaunes. Ein direkter Anspruch aus einem Vertrag kann daher zwischen dem Benutzer des Zaunes und dem Hersteller des Zaunes regelmäßig nicht abgeleitet werden, da lediglich ein Werksvertragsverhältnis zwischen dem Benutzer des Zaunes und dem Montageunternehmen und ein Kaufvertrag zwischen dem Montageunternehmen und dem Hersteller des Zaunes existieren. Wenn wir uns nun der deliktischen Haftung zu. Im Rahmen der deliktischen Haftung hatten wir bereits erörtert, dass eine schuldhafte Verletzung einer durch Gesetz oder Verordnung auferlegten Pflicht zur Haftung führt. Die Zentralnorm für die Geltendmachung eines entsprechenden Anspruchs ist Paragraf 823 BGB. Dessen Absatz 1 sieht Folgendes vor: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Paragraf 823 Absatz 2 BGB bestimmt Folgendes: Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen einen den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Damit wird die Haftungsnorm des Paragraphen 823 BGB deutlich erweitert. Es muss also im Einzelfall geprüft werden, ob ein sogenanntes Schutzgesetz verletzt sein könnte. Dies sind nicht lediglich Straftaten. Es leuchtet jedermann ein, dass für den Fall einer Sachbeschädigung eine Haftung auch im zivilrechtlichen Sinne gegeben sein muss. Wenn also der Straftäter das Fahrzeug des Eigentümers in Brand setzt und dieses aufgrund des Abbrennens völlig wertlos wird, muss selbstverständlich der Straftäter das von ihm zerstörte Fahrzeug ersetzen. Und dies völlig ungeachtet der Tatsache, dass er neben der zivilrechtlichen Haftung strafrechtlich ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden wird. Es gibt aber neben dem Strafgesetz eine Reihe von anderen Vorschriften, die Schutzgesetze sind. Es soll hier auf das sogenannte Gerätesicherheitsgesetz und das Arbeitsschutzgesetz hingewiesen werden. Beide Vorschriften sind in der Praxis relevant. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Gerätesicherheitsgesetzes oder gegen die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes führt über Paragraf 823 Absatz 2 BGB zu einer Haftung desjenigen, der die entsprechenden Vorschriften verletzte. Man spricht auch davon, dass Paragraf 823 Absatz 2 BGB eine Brücke zum allgemeinen Haftungsrecht darstellen würde. Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass für den Ausgleich immaterieller Schäden eine eigene Vorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch existiert. Es geht dabei um unwägbare Schäden. Verletzt sich im Rahmen eines unverschuldeten Verkehrsunfalls der Fahrer des Fahrzeuges, auf das ein anderes Fahrzeug aufgefahren ist, dann ist für die Verletzung kein Gegenwert bestimmbar. Es steht dann im Ermessen eines Gerichts, den konkreten immateriellen Schaden zu bestimmen. Die Haftungsnorm des Paragraphen 253 BGB sieht Folgendes vor: Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld gefordert werden. Wichtig ist zusammenfassend, dass im Rahmen der deliktischen Haftung gesehen wird, dass sowohl Paragraph 823 Absatz 1 BGB als auch Paragraph 823 Absatz 2 BGB zu einer Haftung auf Schadensersatz bzw. Schmerzensgeld führen können. Wir haben nunmehr für den zivilrechtlichen Bereich festgestellt, dass eine Haftung aus Vertrag und eine Haftung aus Delikt gegeben sein kann. Wir haben des Weiteren festgestellt, dass dafür ein Verschulden erforderlich ist. Der Begriff des Verschuldens ist in Paragraph 276 BGB geregelt. Danach hat ein Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, falls er nicht zulässigerweise etwas anderes vereinbart hat. Unter Fahrlässigkeit ist gemäß Paragraph 276 Absatz 2 BGB das Fehlen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. Die schärfere Bewusstseinsform, nämlich der Vorsatz, bedeutet das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolges. Der Handelnde muss also die rechtswidrige Folge der Tat voraussehen und in seinen Willen aufgenommen haben. Es genügt dafür regelmäßig, dass er eine Rechtsverletzung für möglich hält und diese Rechtsverletzung zumindest billigend in Kauf genommen hat. Dies wird auch als sogenannter Dolus Eventualis bezeichnet. Wenden wir uns nun noch der Gefährdungshaftung als dritten Bereich der zivilrechtlich denkbaren Haftungsgrundlage zu. Im Rahmen der Gefährdungshaftung ist, und dies hatten wir bereits erörtert, ein Vorsatz ausnahmsweise nicht vonnöten. Für die Haftung ist das reine Inverkehrbringen, zum Beispiel eines fehlerhaften Produktes, ausreichend. Derjenige, der ein Produkt vermarktet, muss also damit rechnen, dass die bloße Existenz des Produktes zu Schäden führt. Dann muss aber auch unter bestimmten Bedingungen dafür gehaftet werden. Nachvollziehbar ist ein solcher Ansatzpunkt sowohl in den hauptsächlich betroffenen Bereichen des Arzneimittelgesetzes und des Produkthaftungsgesetzes. Es ist wichtig zu erkennen, dass in diesen Bereichen eine Ausnahme von dem Grundsatz keine Haftung ohne Verschulden getroffen wird. Gleiches gilt im Rahmen öffentlich-rechtlicher Beanspruchung. Die zuständigen Behörden können zum Beispiel den Eigentümer eines Grundstückes veranlassen, Bodenkontaminationen zu beseitigen, auch wenn der Eigentümer des Grundstückes diese Bodenverunreinigungen nicht verursacht hat. Es soll also in diesem öffentlich-rechtlichen Bereich eine Verantwortlichkeit geschaffen werden, die nicht an einem Verschulden ansetzt. Verlassen wir nun den zivilrechtlichen Bereich und wenden wir uns dem strafrechtlichen Haftungsgrundlagen zu. Strafrechtlich muss zwischen der Straftat selbst und einer Ordnungswidrigkeit unterschieden werden. Bei den Straftaten kommt für den Fall ihrer tatbestandlichen Verwirklichung als Rechtsfolge eine Geld- oder Freiheitsstrafe in Betracht. Bei den Ordnungswidrigkeiten, die im sogenannten Ordnungswidrigkeitengesetz ihre Grundlage finden, ist Rechtsfolge lediglich eine Geldbuße. Dies macht bereits deutlich, dass in der Schwere des Tatvorwurfs die grundsätzliche Unterscheidung gezogen wird. Wenn geprüft wird, ob eine Straftat vorliegt, ist von einem Prüfungsschema auszugehen, das nachfolgend beschrieben wird. Der gesetzlich beschriebene Tatbestand muss zunächst von dem Täter erfüllt werden. Als Beispiel kann hier die einfache Körperverletzung eines anderen herangezogen werden. Diese in Paragraph 223 Strafgesetzbuch geregelte Straftat setzt voraus, dass eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt wird. Schlägt also im Rahmen eines Nachbarschaftsstreits ein Nachbar den anderen ins Gesicht, hat er sich gemäß Paragraph 223 möglicherweise strafbar gemacht. Es muss dann zunächst festgestellt werden, dass tatbestandlich gehandelt wurde. Liegt tatbestandlich eine Straftat vor, ist zu prüfen, ob Rechtswidrigkeit gegeben ist. Der Tatbestand wird immer dann rechtswidrig erfüllt, wenn ein sogenannter Rechtfertigungsgrund nicht vorliegt. Wären die Nachbarn also Boxer und würden sich im Rahmen eines Kampfes gegenüberstehen, schlügen sie sich zwar ins Gesicht, es läge aber jeweils ein Rechtfertigungsgrund der sogenannten Einwilligung vor. Beide Boxer wollen miteinander kämpfen. Deswegen darf ein Boxer den anderen ins Gesicht auch schlagen. In unserem Beispiel sind die Nachbarn natürlich keine Boxer. Deswegen liegt Rechtswidrigkeit vor. Ist dann festgestellt, dass sowohl der Tatbestand verwirklicht wurde, als auch Rechtswidrigkeit vorliegt, muss noch die Schuld geprüft werden. Es muss für den konkreten Täter festgestellt werden, ob dieser persönlich vorwerfbar gehandelt hat. Rechtsfolge dieser Prüfung ist die Verhängung einer Strafe. Im Rahmen der Prüfung, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, ist analog des soeben vorgestellten Prüfschemas zu verfahren. Das Vorliegen einer Straftat beziehungsweise das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit führt neben den konkreten Folgen für den Täter beziehungsweise den Betroffenen auch grundsätzlich zur Verletzung eines Schutzgesetzes, sodass aus diesen Verletzungshandlungen heraus auch Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Soweit wir jetzt die theoretische Grundlage der Haftung erörtert haben, soll kurz noch auf den zivilrechtlichen Haftungsprozess eingegangen werden. Die geltende Zivilprozessordnung sieht bestimmte Beweislastregeln vor, nach denen ein Zivilprozess durchgeführt wird. Im Grundsatz gilt, dass derjenige, der etwas zu seinen eigenen Gunsten vorträgt, diese Umstände auch beweisen muss. Wenn also ein Kläger im Zivilprozess behauptet, ihm sei ein Schaden dadurch entstanden, dass der Mitarbeiter seines Vertragspartners Schäden an seinem Privathaus verursacht habe, ist er für diese Umstände beweisbelastet. Diese Beweislast kann zu Problemen führen. Behauptet der Vertragspartner des geschädigten Hauseigentümers, dass der konkrete Schaden am Haus nicht durch seinen Mitarbeiter verursacht worden ist und kann er diesen Umstand nachweisen, dann scheidet seine Haftung grundsätzlich aus. Von daher gilt im Rahmen jeder praktischen Tätigkeit, dass möglichst lückenlos dokumentiert wird, was wann durch wen an Tätigkeiten entfaltet wurde. Hätte der Kläger in dem kurz skizzierten Prozess jemanden mit der Überwachung der Tätigkeiten beauftragt, würde er möglicherweise einen Nachweis dafür führen können, dass der Vertragspartner die Schäden an dem Gebäude verursacht hatte. Abschließend soll noch auf die Möglichkeit der Haftungsbegrenzung bzw. der Haftungsdelegation hingewiesen werden. Grundsätzlich ist wegen Paragraph 276 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch eine Haftungsbegrenzung und auch eine Übertragung der Haftung durch vertragliche Vereinbarung möglich. Dabei ist aber zu beachten, dass grundsätzlich eine solche Haftungsbegrenzung nicht zulasten einer dritten Person getroffen werden darf. Wenn zum Beispiel der Eigentümer mehrerer Häuser eine Gesellschaft mit der Verwaltung dieser Häuser beauftragt, kann er seine Eigentümerpflichten durch Vertrag auf diese Gesellschaft übergehen lassen. Dies könnte zum Beispiel im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen dem Eigentümer der Grundstücke und der Verwaltungsgesellschaft geschehen. Löst sich vom Dach eines Gebäudes ein Ziegelstein und wird dadurch eine vor dem Haus entlanggehende Person verletzt, so kann die verletzte Person sowohl gegen den Eigentümer des Gebäudes als auch gegen die Verwaltungsgesellschaft vorgehen und dort den Ersatz von Schäden geltend machen. Grundlage dafür wäre eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. In diesem Falle ändert die vertragliche Begrenzung der Haftung bzw. die Delegation der Haftung auf die Verwaltungsgesellschaft nichts daran, dass der Eigentümer des Gebäudes der verletzten Person haftet. Es gilt also, dass lediglich im Innenverhältnis zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und der Verwaltungsgesellschaft eine Haftungsbegrenzung und Delegation möglich ist, nicht aber im Hinblick auf die tatsächlich verletzte Person. Rechtsfolge einer solchen Vereinbarung zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und der Verwaltungsgesellschaft wäre allerdings ein sogenannter Freistellungsanspruch des Hauseigentümers. Dieser kann also verlangen, dass die Verwaltungsgesellschaft die verletzte Person im Hinblick auf den eingetretenen Schaden befriedigt. Problematisch wird eine solche Vereinbarung und auch der Freistellungsanspruch regelmäßig dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft zum Beispiel vermögenslos wird und den entsprechenden Schaden nicht begleichen kann. Dann besteht weiterhin ein direkter Anspruch der verletzten Person gegenüber dem Hauseigentümer, sodass also die Haftungsbegrenzung und die Delegation letztlich erfolglos versucht wurde. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.